Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Wer wird in Deutschland wann gegen Covid-19 geimpft? Die Empfehlungen der Impfkommission liegen jetzt vor. Und da gehen wir am Ende dieses Tages ins Detail. Wir berichten darüber, wer in der ersten Runde drankommen soll. Und wir sprechen über Sinnhaftigkeit und Tücken dieses Vorschlags. Und wir beleuchten die aufbrandende politische Diskussion um neue Corona-Maßnahmen.
Ich glaube, man sollte Weihnachten und die angrenzenden Silvestertage dazu nutzen, insgesamt in Deutschland zur Ruhe zu kommen und dem Virus nicht die Chance zu geben, sich zu verbreiten. Wie wir das national wirksam erreichen können, darüber würden wir uns am besten mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin in der großen Runde noch unterhalten vor Weihnachten.
Sagt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Dieses mögliche vorgezogene Bund-Länder-Treffen ist Thema in dieser Sendung. Und 30 Jahre nach der deutschen Einheit stellt eine Kommission, eingesetzt von der Bundesregierung, ihren Abschlussbericht vor. Sie hat konkrete Empfehlungen zum künftigen Umgang dieses Landes mit dieser Wiedervereinigung. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Wir berichten aber am Anfang dieser Sendung die aktuellsten Entwicklungen des Abends, Deal or No Deal. Dieser Titel einer früheren Fernsehquiz-Sendung hat mit dem Brexit eine neue Bedeutung bekommen. Es steht als Synonym für einen wirtschaftlich glimpflichen Ausgang des Brexits im Falle eines Deals oder eben das Gegenteil. No Deal. Bis zum Ende des Jahres muss das geregelt sein. Seit Monaten streiten die Unterhändler ohne Einigung. Heute hat es von beiden Seiten nochmals Anstrengungen gegeben. Im Showdown will der Chef aus UK jetzt selbst übernehmen. Christina Heuer berichtet.
Die Verhandler treten auf der Stelle. Jetzt können es nur noch die Politiker richten. Diese Einsicht immerhin teilen Großbritannien und die Europäische Union. 90 Minuten hatten Ursula von der Leyen und Boris Johnson miteinander telefoniert. Was dabei herauskam, war ein gemeinsames Statement. Der wichtigste Punkt darin, der britische Premier und die EU-Kommissionspräsidentin werden sich in den nächsten Tagen persönlich treffen. Es ist, jedenfalls in England, die wichtigste Nachricht. Weil Johnson und von der Leyen sich persönlich nicht äußern, verlesen TV-Moderatoren ihre gemeinsame Erklärung. Die Bedingungen für eine Einigung seien noch nicht erfüllt, heißt es darin. Wir haben unsere Chefunterhändler und ihre Teams beauftragt, uns einen Überblick über die verbleibenden Differenzen zu geben. Sie werden in den nächsten Tagen bei einem persönlichen Treffen in Brüssel besprochen. Die Differenzen sind seit Monaten die immer gleichen drei. Die Fischerei, gleiche Wettbewerbsbedingungen, ein gemeinsames Streitschlichtungsverfahren. Nun wird spekuliert, wann Boris Johnson ins Flugzeug nach Belgien steigt. Als letzter möglicher und wahrscheinlicher Termin gilt der Mittwoch. Am Donnerstag ist der EU-Gipfel, ein Treffen, zu dem die EU-27 den Briten sicher nicht einladen wird. Ein Termin, an dem aber endlich klar sein sollte, wohin die Reise beim Brexit geht. Die Aussichten auf einen Deal trüben sich derweil immer weiter ein. In Brüssel malte EU-Chefunterhändler Michel Barnier bei Briefings ein düsteres Bild. In London sagte ein Regierungsmitarbeiter, die Lage sei sehr verzwickt. Man sei nicht weiter als letzten Freitag, da hatten die Unterhändler die Reißleine gezogen, eher sei man noch weiter auseinandergedriftet. Es ist durchaus möglich, dass wir es nicht schaffen. Verglichen mit solchen Sätzen ist Andrew Hood, Berater bei Johnsons Vorvorgänger David Cameron, noch optimistisch. Die Chancen stehen 50-50, werfen sie eine Münze. Andererseits kämen schwierige politische Verhandlungen immer in der letzten Minute des letzten möglichen Tages zu einem Ergebnis. Und der letzte mögliche Tag, die absolute Deadline, sei nun mal der 31. Dezember, 22.59 Uhr britischer Zeit.
Well, 10:59 on the 30th of December, UK time, of course.
Dass Boris Johnson nun persönlich nach Brüssel reist, kann bedeuten, dass er wirklich einen Deal will. Es kann aber genauso gut bedeuten, dass er nur diesen Eindruck erwecken möchte. Um Kritik abzuwehren, wenn die wirtschaftlichen Folgen des Brexit ab Januar erstmals spürbar werden auf der Insel. Auch über Johnsons anderen Schachzug wird spekuliert. Der Premierminister hat nämlich angekündigt, bei einem Deal die vertrags- und rechtswidrigen Passagen in seinem Binnenmarktgesetz zu streichen. Will er damit der EU entgegenkommen, signalisieren? Vielleicht. Aber wieso hat er das Gesetz dann überhaupt wieder ins Parlament eingebracht, mit den umstrittenen Passagen, gerade jetzt, pünktlich zum Schlussspurt der Vertragsverhandlungen? Welche Strategie London verfolgt und welche die EU auf der Zielgeraden zum Deal oder zum No-Deal, werden wir wohl erst erkennen, wenn es vorbei ist.
Aus London war das Christine Heuer. Im Oktober haben sich Bund und Länder angesichts steigender Corona-Zahlen für einen sogenannten Wellenbrecher-Lockdown entschieden. Nur inzwischen ist klar, die Realität will nicht so recht mitziehen mit dieser Bildsprache. Der Wellenbrecher-Lockdown hat sich seinen Namen nicht verdient. Zwar explodiert die Zahl der Ansteckungen nicht mehr, aber sie ist trotz der Maßnahmen weiter angestiegen. Eine politische Konsequenz liegt in der Luft. Noch ist es bis auf einzelne Bundesländer, die schon verschärft haben, nur eine Debatte. Johannes Kuhn bringt uns auf den Stand der Dinge.
Der 7-Tage-Inzidenzwert klettert im Bundesdurchschnitt auf 146. Der wöchentliche Mittelwert der täglich gemeldeten Neuinfektionen steigt auf 18.500 und ist damit wieder auf dem Niveau von Mitte November angelangt.
Das ist weit entfernt von der erhofften Trendwende,
sagt Regierungssprecher Steffen Seibert, und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bilanziert.
Man wird sagen können und sagen müssen, dass unsere bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die zweite Infektionswelle wirklich zu brechen.
Alle 16 Bundesländer liegen inzwischen über dem 7-Tage-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Seit dem Wochenende liegen auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wieder in der statistischen Corona-Risikozone. Das Sorgenkind unter den Sorgenkindern ist jedoch Sachsen. Der Inzidenzwert dort liegt inzwischen bei 322, an den Landkreisen entlang der Grenze zu Tschechien sogar deutlich höher. In den sächsischen Hotspot-Regionen gelten bereits Ausgangsbeschränkungen. In den nächsten Tagen will die Landesregierung mit weiteren Maßnahmen nachsteuern, vor allem in Kitas und Schulen. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer betont, ein Großteil der Sachsen halte sich an die Beschränkungen, aber
es gibt einen anderen Teil, der das alles noch nicht ernst nimmt. Denen müssen wir jetzt, glaube ich, in aller Deutlichkeit zeigen, dass es ernst ist.
Angesichts der steigenden Infektionszahlen werden nun auch Stimmen lauter, die eine Rücknahme der Kontaktlockerungen an Weihnachten fordern. So ruft Gerhard Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetags, dazu auf, die Entscheidung noch einmal politisch neu zu bewerten. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG, geht noch weiter. Die Zahl der Intensivpatienten und Todesfälle sei ohnehin hoch, die Infektionszahlen stiegen wieder. Weihnachtstreffen könnten die Lage Anfang Januar noch einmal verschärfen. Gast zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Wir appellieren dringend an die Politik, dass man diese Lockerungen nicht einführt, dass man also sich korrigiert und entsprechend der Bevölkerung sagt, die Zahlen steigen weiter und wir können es uns jetzt nicht leisten, Kontakte lockerer zu pflegen. Das ist zwar keine schöne Botschaft jetzt zu Weihnachten und Neujahr, aber ich glaube, das sollte man ganz offen kommunizieren.
Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder will zwar im Zuge der verschärften Corona-Maßnahmen nicht an Silvester, sondern nur noch an den Weihnachtstagen lockern, daran aber unbedingt festhalten.
Wir brauchen schon eine Balance von Empathie und Rationalität. Rationalität ist klar, da könnte man sagen, warum nicht auch da sehr hart rangehen. Aber für die 3 Tage, glaube ich, ist das machbar. Und ich habe auch das Gefühl, gerade weil sehr viele Ältere dabei sind, ist da auch sehr viel Vernunft dabei.
Söder hatte am Sonntag angeregt, angesichts der Infektionslage noch vor Weihnachten eine weitere Schalte der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zu organisieren. Das Kanzleramt zeigt sich dafür offen. So sagte Kanzleramtschef Helge Braun bei Bild TV.
Ich glaube, wenn es da bei den Ländern eine breite Bereitschaft gibt, sind wir da sofort dabei. Und die Bundesregierung hat die ganze Zeit gesagt, wir wollen mehr machen. Wenn wir es schaffen, vor Weihnachten einmütig noch gemeinsam Verschärfungen zu beschließen, sind wir dabei.
Eigentlich ist die nächste Bund-Länderschalte erst für den 4. Januar geplant. Entsprechend skeptisch ist Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Er sagte am Morgen im Bayerischen Rundfunk:
Ich bin da noch unsicher. Wir haben ja ganz bewusst in beide Richtungen Dinge möglich gemacht. Und jeder Ministerpräsident kann für sein Bundesland auch nochmal Dinge anders beschließen. Ich werde reinhören, auch nochmal in die Ministerpräsidentenkonferenz. Wir werden sehen, ob es wirklich nötig ist, sich neu zu verabreden oder unsere bisherige Beschlüsse reichen.
Die Kanzlerin ist offenbar der Meinung, dass sie nicht reichen. Mit diesen Maßnahmen kommen wir nicht durch den Winter, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Angela Merkel aus der heutigen Sitzung der Unionsfraktion.
Wenn es um so etwas Essentielles geht, wie den Schutz von Leib und Leben, dann ist mit eingebacken, dass jede Strategie, wie dieser Schutz erreicht werden soll, auch eine heftige Diskussion mit sich bringt. So ist es auch bei den Impfungen gegen das Virus, das seit einem Dreivierteljahr den Gang der Welt massiv beeinflusst. Ein anderer Begriff dafür wäre ein absehbarer Verteilungskampf. Jetzt konkretisiert sich der Plan zur Impfstrategie in Deutschland. Alte und Pflegekräfte zuerst, so lässt sich der Vorschlag der Ständigen Impfkommission zur ersten Covid-19-Impfrunde zusammenfassen. Volker Findhammer berichtet.
Noch am Morgen hatte Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission im Deutschlandfunk, im Blick auf die konkreten Impfpläne noch ein wenig Geduld eingefordert.
Wir können ja keinen Impfstoff empfehlen, der formal gar nicht zugelassen ist. Nichtsdestotrotz sind wir im Augenblick sehr schnell und hoffen eigentlich, einen Entwurf dieser Empfehlung bereits jetzt in dieser Woche in das sogenannte Stellungnahmeverfahren zu geben. Das heißt, alle Länder, Gesundheitsbehörden und wissenschaftlichen Fachgesellschaften werden den Entwurf der Empfehlung bekommen.
Außerdem müssten die Daten zur tatsächlichen Wirksamkeit des Impfstoffs in den unterschiedlichen Altersgruppen und bei vorliegenden Vorerkrankungen auch noch abschließend geprüft werden. Mehr Schnelligkeit, als derzeit an den Tag gelegt werde, könne es gar nicht geben, zumal mit den Empfehlungen auch die konkreten Vorbereitungen der Länder beginnen könnten. Doch bereits um die Mittagszeit wurde der mehr als 60-seitige Beschlussentwurf und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung bekannt, zu dem die Länder und die zuständigen Fachgesellschaften bis zum kommenden Donnerstag ihre Stellungnahmen abgeben können. Auf der Grundlage dieser Empfehlungen soll dann im Dezember eine Rechtsverordnung durch Gesundheitsminister Jens Spahn erlassen werden. Die Empfehlungen sehen 6 Kategorien für die Abfolge bei den Impfungen vor, wobei in der ersten Gruppe Risikopatienten sowie Menschen über 80 Jahre und das Personal in den Pflegeeinrichtungen oder auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und in der Transplantationsmedizin sowie für die Betreuung von Covid-19-Patienten stehen. Laut Robert-Koch-Institut fallen insgesamt 8,6 Millionen Menschen darunter.
Der Individualschutz, also der Schutz einzelner Menschen, ist ja mit der ersten Impfung, die wir verabreichen können, schon gegeben, nämlich genau für den Geimpften. Und gerade unsere Analyse und Modellierung hat sehr gut gezeigt, dass wir in diesem Fall in der glücklichen Situation sind, dass das ethisch Angezeigte, nämlich die Menschen mit einem größten Risiko für Erkrankung und Tod zu schützen, auch noch genau zusammenfällt mit dem besten Effekt.
Denn bis zu einem epidemiologischen Effekt, also einem deutlichen Rückgang der Infektionsdynamik durch den Einsatz der Impfstoffe, würden zwangsläufig noch Monate vergehen. Insofern sei die Konzentration auf die Risikogruppen angemessen und notwendig, betonte Mertens. Auf deutliche Kritik stößt dagegen, dass die Bundesregierung die Impfstoffverteilung und die Reihenfolge der Impfungen über eine Verordnung entsprechend der bisherigen Corona-Maßnahmenpakete festlegen will. Die FDP hält das für nicht hinreichend und fordert ein Gesetz. Die Liberalen berufen sich dabei auf ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, aus dem hervorgeht, dass die Impfstoffverteilung auch das Grundrecht auf Leben berührt, was nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts durch ein formales Gesetz geregelt werden muss. Mit der Zuteilung des Impfstoffes verteile man im wahrsten Sinne des Wortes auch Lebenschancen, sagt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Thome. Dem müsse sich die Bundesregierung mit einem Gesetz stellen und das Parlament dürfe nicht wieder zum Zuschauer degradiert werden.
Das war ein Beitrag von Volker Findhammer und über den Entwurf der Ständigen Impfkommission kann ich mit Cordula Schulz-Asche sprechen. Sie ist Sprecherin der Grünen im Bundestag für Prävention und Gesundheitswirtschaft. Frau Schulz-Asche, ist dieser Vorschlag aus Ihrer Sicht hinreichend humanistisch?
Ja, der Vorschlag ist ja zunächst eine Empfehlung. Wir haben morgen früh eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses und werden dann auch noch mal dazu Nachfragen stellen können. Aber von dem Grundsatz her ist es natürlich richtig, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir ja nicht für alle Bevölkerungsteile gleich am Anfang Impfstoffe haben werden, ist richtig, sich zu überlegen, in welcher Form priorisiert wird, also welches die ersten Gruppen sind, die Impfung erhalten sollen und wie es dann weitergeht. Von daher ist die Richtung der Empfehlung sicher in Ordnung.
Welche Nachfragen werden Sie als erstes anstellen?
Na, wir werden zum Beispiel fragen, wie die Reihenfolge sich erklärt, dass die Impfenden vielleicht vor den Zielgruppen geimpft werden sollten. Also nochmal wirklich auch Details in der Durchführung, um sicherzustellen, dass diejenigen, die impfen, nicht einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, dass zum Beispiel Menschen, die auf Intensivstationen, auf Covid-Stationen arbeiten, eben geschützt sind, aber eben auch genauso alte Menschen in Pflegeheimen, Pflegeeinrichtungen eben geschützt sind, weil die sind ja die Zielgruppe oder die besonders betroffene Risikogruppe. Also da auch sicherzustellen, dass die am stärksten gefährdeten Gruppen, sei es durch ihre Arbeit oder sei es aufgrund ihrer Lebensumstände, tatsächlich auch hinreichend berücksichtigt werden.
Also die Impfenden vor den Alten?
Naja, sie werden es ja wahrscheinlich gar nicht so genau trennen können, sondern wir werden ein ganz schnelles Verfahren haben müssen, denn letztendlich geht es darum, Leben zu retten, ja, und die Entscheidung zwischen Tod und Leben zu fällen. Aber wir können natürlich nicht die älteren Menschen impfen lassen von Personen, die selber keinen Impfschutz haben, also selber einem hohen Risiko ausgesetzt werden. Deswegen brauchen wir hier, glaube ich, eine Gleichzeitigkeit und dafür brauche ich Strategien, die ich im Moment noch nicht erkennen kann. Und trotzdem werden wir auch noch rechtliche Fragen haben übrigens, inwieweit für so eine Fragestellung, wer zuerst, wer als zweites oder wer muss in den ersten Gruppen gleichzeitig berücksichtigt werden, brauchen wir meiner Meinung nach auch eine gesetzliche Grundlage, die wir im Moment nicht haben.
Ah, Sie sagen also, genauso wie die FDP, es braucht ein Gesetz als Grundlage und es kann nicht per Verordnung ablaufen.
Richtig, also es ist ja im Prinzip eine Frage von Leben und Tod. Also von daher muss man tatsächlich auch in die Bürger, wenn man nicht so in die Bürgerinnenrechte eingreift, und es ist ja beim Infektionsschutz so, dann brauchen wir tatsächlich auch eine rechtliche Grundlage. Die Bundesregierung behauptet ja, sie habe eine über den Paragraph 20i im Sozialgesetzbuch 5, also wo es um Gesundheitsversorgung geht. Aber da ist im Prinzip nur die Kostenerstattung geregelt und nicht die Priorisierung selbst. Also brauchen wir für die Prioritätensetzung, wer wann zuerst und als zweites und als drittes geimpft wird, brauchen wir dringend eine gesetzliche Grundlage.
Und aus Ihrer Sicht zählt in diesem Sonderfall nicht auch ein gewisser Pragmatismus in dieser Pandemie?
Naja, der Pragmatismus ist ja sozusagen auch zu sehen in den Empfehlungen, die jetzt von der Ständigen Impfkommission gemacht werden, nämlich zu sagen, wir haben bestimmte Gruppen in der Bevölkerung, wir haben eine bestimmte Anzahl von Impfdosen am Anfang und wir haben bestimmte Gruppen, die durch Covid-19 besonders gefährdet sind. Und zwar nicht nur schwer zu erkranken, sondern auch zu sterben. Also das sind ja die beiden Kriterien, die hier anzulegen sind. Und von daher halte ich das schon für eine Form von Pragmatismus, zu sagen, mit diesen Gruppen fangen wir an. Denn wir brauchen ja Kriterien, wenn wir nicht die gesamte Bevölkerung gleichzeitig impfen können, dann brauchen wir ja bestimmte Kriterien, in welcher Reihenfolge das zu erfolgen hat. Von daher ist der Grundsatz richtig. Ich halte das für einen pragmatischen Ansatz, aber er braucht eben auch eine gesetzliche Grundlage, damit klar ist, dass bestimmte rechtliche oder bestimmte Gruppen, die im Moment nicht vorgesehen sind oder erst später vorgesehen sind, sich nicht zurückgesetzt fühlen, sondern auch klare Regeln herrschen und klar ersichtlich ist im Infektionsschutzgesetz, wie in solchen Fällen bei solchen pandemischen Erkrankungen tatsächlich dann auch die Priorisierung der Impfung vorgenommen wird.
Apropos Reihenfolge, wo sollten denn die anderen Risikogruppen, also chronisch Kranke, die nicht alt sind, eingeordnet werden?
Ja, das hängt von der chronischen Erkrankung ab. Wenn Sie chronische Erkrankungen haben, die mit einem besonders hohen Risiko verbunden sind, durch Covid-19 schwere Auswirkungen, schwere Krankheitsverläufe zu haben und auch daran zu sterben, dann ist das keine Frage des Alters. Tatsächlich ist es meiner Meinung nach notwendig, die Priorisierung wirklich nach dem Gefährdungsgrad vorzunehmen.
Ist aber jetzt momentan nicht so.
Naja, das ist schon so, dass bestimmte Erkrankungen, wenn sie zum Beispiel in Einrichtungen, bestimmten Einrichtungen zusammenkommen, tatsächlich auch in der Impfung bevorzugt werden. Das ist nicht nur bezogen auf alte Menschen, sondern auf Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen, also zum Beispiel auch in bestimmten Einrichtungen, wo sehr stark erkrankte Menschen untergebracht werden, unabhängig von ihrem Alter.
Was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft, die sich im kommenden Jahr aufteilt in Geimpfte und Ungeimpfte? Eine Impfpflicht durch die Hintertür aus Ihrer Sicht denkbar, dass ähnlich wie es mit Kitas bei der Masernimpfung möglich ist, Institutionen wie Pflegeheime Nicht-Geimpfte ablehnen dürfen?
Also wir werden ja sicher, wie gesagt, wir haben nicht genug Impfstoffe für alle und ich kann nur empfehlen, dass wir es schaffen, dass in der ersten Jahreshälfte möglichst viele Menschen geimpft werden und sich auch impfen lassen. Dafür muss man, glaube ich, auch wirklich werben, denn es handelt sich ja hier auch um Impfstoffe einer neuen Kategorie. Also muss man auch wirklich viel Aufklärungsarbeit, muss überhaupt sehr viel mehr kommunizieren, gut kommunizieren, als es bisher der Fall ist. Ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht notwendig ist, denn hier ist, glaube ich, sehr deutlich, dass gerade in diesen speziellen Einrichtungen, also gerade der ersten Prioritäten, der Schutz eben für die gesamten Einrichtungen gelten wird. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand tatsächlich das Risiko tragen möchte, andere in Gefahr zu bringen, indem er sich selber nicht impfen lässt. Aber wir brauchen dafür, so wie die Impfstoffe zugelassen sind, brauchen wir eine sehr transparente, gute Perspektive und Kommunikation in die Gesamtbevölkerung, um dafür zu werben, diese Impfung in Anspruch zu nehmen, aber dann eben auch zu warten, bis man selber als vielleicht gesunder junger Mensch, der nicht unter bestimmten Situationen arbeitet, eben auch länger wartet, bis man die Impfung erhalten kann. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, weswegen wir ja auch als Grüne jetzt immer wieder fordern, dass es einheitliche, bundesweite Empfehlungen gibt, nicht nur in Bezug auf die Impfung, sondern auch auf die anderen Maßnahmen, dass die transparent sind, in warum welche Maßnahmen ergriffen werden, wie sie begründet werden, wie sie wissenschaftlich auch fundiert begründet werden und dass es eben auch eine längerfristige Perspektive gibt, damit wir davon wegkommen, dass man, und das ist ja ein bisschen der Eindruck im Moment, dass die Regierung, die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten von Woche zu Woche stolpern und sich dann immer wundern oder nachlegen müssen oder wieder anpassen müssen. Ich glaube, dass wir wirklich eine langfristige Strategie brauchen, die sich sowohl aufs Impfen als auch die anderen Maßnahmen bezieht. Und wir haben dazu auch Vorschläge jetzt vorgelegt, weil so geht es nicht weiter. Wir haben jetzt eine sehr, sehr hohe Infektionsrate und wir bekommen sie halt nicht runter. Und es wird über Weihnachten wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Aber wir müssen ja einen Ausweg finden, wie wir es tatsächlich schaffen, dass die Menschen mitgenommen werden, dass sie verstehen, warum welche Regeln getroffen werden und sich dann auch entsprechend daran halten.
Sagt Cordula Schulz-Asche, Sprecherin für Pflegepolitik der Grünen im Bundestag. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist 23.32 Uhr und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Aktuellem in Kürze. Einen Tag nach der Parlamentswahl ist Rumäniens Ministerpräsident Orbán zurückgetreten. Clemens Fehrenkotte.
Mit seinem Rücktritt wolle er zeigen, dass er sich nicht an sein Amt klammere, sagte Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orbán am Abend in Bukarest. Er wolle die bestmöglichen Bedingungen für Koalitionsgespräche schaffen, bei denen er, Orbán, die Verhandlungen für seine nationalliberale Partei PNL führen wolle. Er sei davon überzeugt, dass seine Partei erneut den Regierungschef und das, Zitat, Rückgrat der neuen Regierung stellen werde. Am Nachmittag hatte Staatspräsident Klaus Johannes den scheidenden Ministerpräsidenten empfangen. Noch vor der Bekanntgabe des Rücktritts Orbáns signalisierte der Präsident am frühen Abend, dass er mit der Bildung einer Mitte-Rechts-Koalition rechne. Als Interimsregierungschef ernannte der Staatspräsident den bisherigen Verteidigungsminister Nikolai Tschuke. Bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung von rund 33% votierten knapp 30% der Wähler für die postkommunistische PSD, die Sozialdemokratische Partei. Die bislang regierenden Nationalliberalen von Ludovic Orbán verfehlten ihr Wahlziel, stärkste politische Kraft in Rumänien zu werden, und landeten mit 25% auf Platz 2. Die bürgerrechtsorientierte Union zur Rettung Rumäniens, Orbáns möglicher Koalitionspartner, erhielt 15% der Stimmen. Auch hier hatten die Umfragen der Reformpartei ein besseres Abschneiden prognostiziert.
Die weltweite Rüstungsproduktion macht beste Geschäfte. Ein Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI bescheinigt eine gewachsene Militarisierung. Carsten Schmiester.
Nach der Studie sind die Waffenverkäufe der weltweit größten 25 Rüstungshersteller 2019 um 8,5% gestiegen. Der Umfang der Geschäfte lag laut SIPRI bei 322 Milliarden Euro. Die fünf weltweit größten Konzerne haben alle ihren Hauptsitz in den USA. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics. Zusammen mit weiteren 7 US-Konzernen sorgten sie für 61% aller Verkäufe der größten Waffenproduzenten. Auf Platz 2 liegt dem Bericht zufolge als Einzelstaat China mit 4 Konzernen in der Liste der Top 25 und einem Anteil am globalen Gesamtverkauf von 16%. Addiere man allerdings die Verkaufszahlen der in der Liste vertretenen 6 Unternehmen aus verschiedenen westeuropäischen Staaten, darunter BAE Systems aus Großbritannien, Thales aus Frankreich oder Airbus, legen die mit 18% wiederum knapp vor China. 2 aufgeführte russische Konzerne kommen mit rückläufigen Verkaufszahlen dagegen nur noch auf einen Anteil von 3,9%. Unternehmen einzig aus der Bundesrepublik tauchen in der Liste der großen 25 diesmal nicht auf. Auch nicht die laut SIPRI deutsche Nummer 1 Rheinmetall, trotz Waffenverkäufen für 3,5 Milliarden Euro in 2019, einem 4%igen Plus im Vergleich zum Vorjahr.
Nach dem Feiertag Thanksgiving und zahlreichen Familienzusammenkünften sind in den USA die Corona-Zahlen mit der erwarteten Verzögerung in die Höhe geschnellt. Die Pandemie wird einen Mann in der US-Regierung ab Januar sicher voll einnehmen. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Becerra soll Gesundheitsminister der Biden-Administration werden. Katharina Wilhelm.
Die Nominierung des 62-Jährigen ist historisch und würde Becerra zum ersten Latino machen, der das Amt innehat. Becerra stellt einen starken Gegenspieler zur derzeitigen Trump-Administration dar. Unter ihm verklagte der US-Bundesstaat Kalifornien die US-Regierung rund 100 Mal. Unter anderem ging es dabei um Einwanderungsbestimmungen oder Umweltauflagen. Gemeinsam mit mehreren Bundesstaaten kämpfte der Justizminister gegen die Anstrengungen der Republikaner, die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama vor Gericht zu kippen. Mit der sogenannten Obamacare erhielten etwa 20 Millionen Amerikaner neu Zugang zur Krankenversicherung. Sollte Javier Becerra neuer Gesundheitsminister werden, wird die Frage der Krankenversicherung für die US-Amerikaner Politikexperten zufolge eine besonders wichtige Rolle einnehmen. Zudem wird er sich um die Bekämpfung der Corona-Pandemie kümmern müssen. Becerra ist Sohn mexikanischer Einwanderer. Er spricht fließend Spanisch und diente im Kongress, bevor er Generalstaatsanwalt von Kalifornien wurde. Er ersetzte damals Kamala Harris, die dann Senatorin wurde. Harris soll nun Vizepräsidentin der USA werden.
Der gerade beendete November war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Stefanie Markert.
Der November 2020 lag 0,1 Grad über dem letzten Spitzenwert im Jahr 2016. In den Herbstmonaten wurden diesmal in Europa sogar 1,9 Grad mehr gemessen als im Vergleichszeitraum. Insgesamt sind die Jahre 2015 bis 20 die heißesten jemals registrierten. Das erklärte der Leiter des Copernicus-Dienstes zur Erforschung des Klimawandels, Carlo Buontempo. Alle politischen Entscheidungsträger sollten diese Aufzeichnungen als Alarmglocken betrachten und ernster denn je darüber nachdenken, wie die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten internationalen Verpflichtungen am besten eingehalten werden könnten, mahnte er. Im Pariser Klimaabkommen steht, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll. Die Unterzeichnung des Abkommens jährt sich am Samstag zum 5. Mal. Die französische Stiftung für Natur und Mensch erklärte zum Jubiläum, Frankreich reiße diese Umweltziele und reduziere den CO2-Ausstoß nur ungenügend. Der Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise enthalte zudem nicht genügend Umweltauflagen.
Und jetzt noch zur Börse. An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index bei 30.069 Punkten, ein Minus von 0,49%. Über Aktuelles vom Börsentag in Frankfurt berichtet Bianca von der Au.
Während der DAX weiter unter dem starken Euro leidet und Anleger sich vor einer neuen Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen fürchten, boomt in China der Export. Frische Daten aus dem Monat November fallen deutlich besser aus als gedacht. China führt so viel aus wie zuletzt im Februar 2018, also weit vor der Zeit, als das Coronavirus überhaupt bekannt war. Die Welt will wieder mehr Waren aus China. Gleichzeitig drohen Lieferengpässe, das berichtet das Handelsblatt. Wegen der vielen Bestellungen in der Vorweihnachtszeit droht jeder vierte Container in China festzustecken, heißt es. Vor allem bei elektronischen Artikeln wie Notebooks, PCs und Monitoren werde es eng. Grund seien überlastete Transportrouten aus Asien. Schlecht für Käufer von Weihnachtsgeschenken auf den letzten Drücker, ein gutes Zeichen für die chinesische Volkswirtschaft, die auch in diesem Jahr wachsen wird, während die meisten anderen Länder der Welt weiter mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Das belastet auch den DAX. Stärkere Bewegungen nach oben gab es heute nur bei Tagessieger Covestro und bei Linde. Der Grund: positive Analystenkommentare für die Chemiewerte. Sie gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Werkstoffen und Chemieprodukten weiter ansteige, vorausgesetzt, die wirtschaftliche Erholung setzt sich fort.
Der Börsenbericht traditionell zum Ende unserer Kurznachrichten. Und um wirtschaftliche Mechanismen ging es heute unter anderem auch in der Runde der EU-Außenminister. Die Runde beschloss ein neues Instrument, das politische Sanktionen bei Menschenrechtsverletzungen erleichtern soll. Die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi wäre ein Beispiel für einen denkbaren Auslöser. Wie das funktioniert und heißt, weiß Bettina Klein.
Der neue Menschenrechtsmechanismus der EU wird nicht den Namen seines US-Pendant Magnitsky Act tragen. Barack Obama hatte diesen Mechanismus 2012 auf den Weg gebracht, benannt nach dem russischen Anwalt Sergei Magnitsky, der in einem Moskauer Gefängnis zu Tode kam. Der Vorteil gegenüber bestehenden Sanktionsmechanismen der EU ist folgender. Bei schweren Menschenrechtsverletzungen können Sanktionen direkt gegen Einzelpersonen verhängt werden, ohne Sanktionsmechanismus gegen das ganze Land, was politisch schwerer zu erreichen ist. Im Kern geht es bei den Strafmaßnahmen auch hier unter anderem um das Einfrieren von Vermögenswerten und Einreiseverbote in die EU.
Wer foltert dort, wo es Menschenhandel gibt, dort, wo Menschenrechte nicht geachtet werden, der soll zukünftig nicht mehr sorgenlos in Europa shoppen gehen können.
So Außenminister Heiko Maas. Der Nachteil, auch diese Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden. Die Mitgliedstaaten konnten sich nicht zu einer Entscheidung per qualifizierter Mehrheit durchringen, obwohl das in diesem Fall schon von den EU-Verträgen gedeckt wäre. Daher wird es interessant sein, bei welchen schweren Menschenrechtsverletzungen der Sanktionsmechanismus nun tatsächlich zur Anwendung kommt und in welchen Fällen einzelne Staaten Strafmaßnahmen verhindern. Bisher gibt es noch keinen konkreten Vorschlag, den Mechanismus in die Praxis umzusetzen. Einvernehmen besteht im Grundsatz in der EU über eine Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen unter einer neuen US-Regierung von Joe Biden.
Mit der Wahl von Joe Biden zum neuen amerikanischen Präsidenten gibt es viele große Chancen, die wir nutzen wollen als Europa. Es wird nicht alles anders werden, aber es wird vieles besser werden.
In einer zweiseitigen Erklärung bekennen sich die Mitgliedstaaten zur strategischen Bedeutung der Partnerschaft mit den USA als der so wörtlich wichtigsten und engsten Beziehung in der Welt. Grundlage für eine wertebasierte Ordnung. Die angestrebte Zusammenarbeit bezieht nahezu alle Bereiche ein, von der Reform internationaler Organisationen bis zum Kampf gegen den Klimawandel. Die möglichen Formate der Zusammenarbeit bleiben jedoch weniger konkret, als die EU-Kommission es vorgeschlagen hatte, etwa mit einem gemeinsamen Rat für Handel und Technologie. Im letzten Absatz wird lediglich das Interesse der Staaten an einem regelmäßigen, umfassenden, strategischen Dialog unterstrichen, auch auf höchster Ebene.
Dabei müssen wir uns darüber klar werden, welchen Teil unserer Verantwortung wir auch übernehmen. Und wo wir mit den Vereinigten Staaten kooperieren, sei es in unserer unmittelbaren oder mittelbaren Nachbarschaft, auf dem westlichen Balkan, in Osteuropa, aber auch in Afrika.
Mit Blick auf die Türkei stellten die Außenminister keine grundlegende Änderung des Verhaltens fest. Im Gegenteil, die Lage habe sich in verschiedener Hinsicht verschlechtert.
So the evaluation by the foreign affairs ministers of the situation is not a positive one.
Keine positive Bewertung durch die Außenminister, so der hohe Beauftragte Josep Borrell. Die EU hatte beschlossen, die Lage beim Dezember-Gipfel in dieser Woche zu prüfen. Insbesondere Frankreich, Griechenland und Zypern fordern Sanktionen. Laut einem EU-Beamten gibt es keinen Widerstand aus anderen Staaten. Dennoch ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob der Gipfel am Donnerstag und Freitag tatsächlich Sanktionen gegen die Türkei beschließen wird.
Berichtet Bettina Klein. In Deutschland hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten ein Mechanismus eingeschlichen. Zu nahezu jedem Jahrestag der Wiedervereinigung wird die Frage gestellt, wie gut ist diese Einheit vollzogen, wie gut werden Menschen aus allen Landesteilen gehört. Die Ergebnisse sind auch Jahrzehnte später nicht immer zufriedenstellend. Jetzt hat die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zu 30 Jahre Wiedervereinigung einen Bericht mit Vorschlägen vorgelegt, wie Deutschland künftig mit diesem Transformationsprozess umgehen könnte. Frank Kapellan.
Wer in diesen Tagen über Ost-West-Befindlichkeiten spricht, landet schnell auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Sachsen-Anhalt. Die Beitragserhöhung um 86 Cent droht an der dortigen CDU-Fraktion zu scheitern. Warum? Wird der Chef der Einheitskommission gefragt. Ich bin ein glühender Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, schickt Matthias Platzek voraus, doch es folgt ein langes Aber. Zum einen seien die Rundfunkanstalten viel zu westdeutsch besetzt, zum anderen werde die Lebenswirklichkeit im Osten oft nicht richtig dargestellt. Warum wird der Tatort nicht auch dort gedreht? Warum muss die Tapete in ostdeutschen Wohnzimmern im Film meist 30 Jahre alt sein? Die Menschen haben ein Gespür für solche Feinheiten, meint der frühere brandenburgische Ministerpräsident und nennt ein weiteres Beispiel.
Viele haben gedacht, als sie den Film Das Leben der anderen gesehen haben, wussten sie alles über das Leben im Osten. Als dann Jahrzehnte später Andreas Dresen den Film Gundermann gedreht hat, hat Andreas Dresen erlebt, dass in großen Spielstätten Leute aufgestanden sind und unter Beifall gesagt haben, der erste Film, der uns verstanden hat.
Ostdeutsche sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Auch das beklagt der Bericht. Im Kultur- und Medienbereich haben sie nur ein Drittel der Posten inne, die ihnen gemessen am Bevölkerungsanteil zustehen würden. In der Verwaltung ist es die Hälfte, in der Wirtschaft nur ein Viertel. Hilft da nur eine Quote? Die aus Thüringen stammende Politikwissenschaftlerin Judith Enders hätte nichts dagegen. Platzek lehnt sie ab.
Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich sagen, man könnte das ja mal ausprobieren. Als Politologin wäre ich da empirisch interessiert, was dann passiert. Ich denke aber, dass es wahrscheinlich nicht durchsetzbar sein wird.
Ich halte es weder für justiziabel noch für praktikabel.
30 Jahre nach der Einheit soll zumindest ein Zentrum entstehen, in dem all diese Probleme thematisiert werden. Ein Wissenschaftszentrum sowie eine Kultur- und Begegnungsstätte soll dieses Haus in einem sein. Ein Städtewettbewerb soll den Standort festlegen. Eine Pilgerstätte für Deutsche aus West und Ost könnte da entstehen mit einem architektonisch besonderen Gebäude. Platzek suchte schon die Anlehnung ans Guggenheim-Museum in Bilbao. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, meint sein Kommissionskollege, der Soziologe Raj Kolmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz gegenüber dem Deutschlandfunk.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob mein lieber Kollege Platzek damit ein sinnvolles Bild gezeichnet hat. In der Tat geht es streng genommen um das Gegenteil eines Museums.
Zumindest sollen Kanzlerin, Innen- und Finanzminister im Boot sein. Noch vor der Wahl könnte dieses Zentrum auf den Weg gebracht werden. Und natürlich soll damit auch ein Stück Erinnerungskultur geschaffen werden.
Denn ohne Vergangenheit keine Zukunft,
betont Maria Noke, in der Kommission für Aufarbeitung zuständig. Und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christdemokrat Marco Wanderwitz, hält dabei auch einen stärkeren Blick auf den 9. November für wichtig.
Deswegen auch der Vorschlag, den 9. November zu einem Gedenktag auszubauen.
Den 3. Oktober sollten die Deutschen hingegen selbstbewusster begehen. Platzek möchte ein positives Selbstbewusstsein stärken. Dazu gehört ein Bekenntnis zur Nationalflagge, zu Schwarz-Rot-Gold.
Vom Hambacher Fest über die Paulskirchenzeit bis hin zur Weimarer Republik und dann eben zur Bundesrepublik. Diese Farben sind Farben der Demokratie und die dürfen wir uns auch von niemandem wegnehmen lassen.
Ein deutlicher Hinweis in Richtung AfD, die diese Farben längst in sehr nationalistischem Sinn für sich zu vereinnahmen droht.
Die Historie gab heute auch Anlass, über die deutsch-polnischen Beziehungen nachzudenken. 50 Jahre ist es her, dass Bundeskanzler Willy Brandt beschloss, eine Kranzniederlegung in Gedenken an die Toten des Aufstands im Warschauer Ghetto reiche nicht aus. Willy Brandts Kniefall wurde zum Symbol der deutsch-polnischen Aussöhnung. Jan Palluk hat berichtet.
Es ist inzwischen zur klassischen Sicht, neudeutsch zum Mainstream geworden, dass sich Brandts Kniefall einreihe in Wegmarken der deutsch-polnischen Aussöhnung. Dieser Weg beginne 1965 mit dem Brief polnischer Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Es folgen Brandts Kniefall, Hilfspakete aus Deutschland während des Kriegsrechts, auch die Umarmung Kohls und Masowieckis in Kreisau wird manchmal genannt. Der Historiker Krzysztof Ruchniewicz steht für diese Sicht.
Das sind so wichtige Meilensteine, glaube ich, der deutsch-polnischen Annäherung, die man nicht aus der Geschichte irgendwie ausradieren kann. Ich würde sagen, mit diesem Besuch von Willy Brandt, mit seiner Gäste, wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der nicht aufzuhalten war.
Doch während die deutsche Seite Brandts Geste auf Briefmarken und Euro-Münzen drucken lässt, wachsen östlich der Oder die Zweifel. Und zwar nicht nur, weil mit der Peace-Partei derzeit wieder eine Gruppierung das Land regiert, die das Misstrauen gegen Deutschland zur politischen Erkennungsmarke gemacht hat. Historiker Stanisław Żerko etwa, er war erst 9, als Brandt auf die Knie fiel, sieht in den Beschwörungen einer deutsch-polnischen Aussöhnung, die es in Wahrheit so nie gegeben habe, eine Legende, die beide Seiten aufgebaut hätten, um sich in ihr zu gefallen. In diesem Kontext stellt er auch Brandts Kniefall. Er bezog sich auf den Holocaust und nur 2 Jahre später erklärte Brandt dem polnischen Außenminister, die neue Generation von Deutschen fühle sich nicht schuldig für die Verbrechen ihrer Väter und Großväter. Wir sprechen von Versöhnung. Intellektuelle aus beiden Ländern nutzen den Begriff und gleichzeitig wissen die Deutschen fast nichts darüber, was ihre Eltern und Großeltern in Polen getan haben. Die Polen interessieren die Deutschen nicht. Es ist ein peripheres Land und so wird es bleiben. Wir müssen unsere Beziehungen normal gestalten. Aber von Versöhnung zu reden, ist ein Missverständnis und heuchlerisch. Und es ist wohl auch schwer möglich, die deutsch-französische Aussöhnung einfach im Osten zu kopieren. Denn am Rhein standen sich zwei Erbfeinde auf Augenhöhe gegenüber. Der deutsch-polnische Konflikt dagegen war asymmetrisch. Der Stärkere fiel über den Schwächeren her, den er verachtete, und fügte ihm Grausames zu. Die List der Geschichte wollte es, dass dem Schwächeren dann das Gros des verlorenen deutschen Ostens zufiel. Brandts Kniefall, sagte der Peace-Europa-Abgeordnete Zdzisław Krasnodębski jetzt im polnischen Radio, war vor allem ein Signal an Brandts eigene Landsleute. Es war eine pädagogische Geste und die Deutschen sollten neu durchdenken, was sie bedeutete. Denn es scheint, dass sie heute umgekehrte Schlussfolgerungen ziehen, als sie ziehen sollten. Das war eine Geste der Demut, des Schuldeingeständnisses, aus dem sich auch für die europäische Politik eine Kultur der Zurückhaltung und des Verantwortungsgefühls ergab. Diese Haltung war präsent noch bis zur Zeit Helmut Kohls. Zwar gibt es auch andere Signale aus Polen, etwa vom früheren Außenminister Sikorski, der deutsche Führung einforderte. Er fürchte sich mehr vor einem untätigen als vor einem starken Deutschland. Und doch ist das Unbehagen an einem politisch selbstbewussteren Deutschland eine politische Größe, mit der man rechnen muss. Nicht ohne Erfolg stilisieren Peace-Politiker und Regierungsmedien aktuell den Streit um den Rechtsstaat zu einem verdeckten deutschen Versuch, abermals über Polen zu herrschen.
Ein Beitrag von Jan Palokat. Wenn es nach der EU geht, dann ist die Sache klar. Sie erkennt das Wahlergebnis in Venezuela nicht an und fordert Präsident Maduro auf, einen Neuanfang einzuleiten. Aber dieses Europa ist weit weg vom Ort des Geschehens in Südamerika. Von dort berichtet am Tag danach Anne Dämmer.
Die Sozialistische Partei von Präsident Nicolas Maduro und mit ihr verbündete Parteien kamen auf rund 68% der Stimmen, wie die Präsidentin der Wahlbehörde CNE Indira Alfonso noch in der Nacht mitteilte. 31% der Wahlberechtigten haben an der Parlamentswahl teilgenommen. Die Beteiligung war niedrig. Lange Schlangen bildeten sich vor den Wahllokalen nicht. Das Wahlamt verlängerte deswegen sogar die Öffnungszeiten der Wahllokale um eine Stunde. Ein großer Teil der Opposition hatte zum Boykott aufgerufen. Die Rahmenbedingungen für demokratische Wahlen seien nicht gegeben, so der Vorwurf. Parteiführer der Opposition waren in den letzten Monaten von der Regierung von Nicolas Maduro ausgetauscht worden. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido bezeichnete die Wahl als Betrug. La verdad no se puede ocultar. Die Wahrheit kann nicht verdeckt werden. Die Mehrheit der Venezolaner hat sich von Maduro abgewendet. Nur wer Angst vor den Menschen hat, der begeht einen derartigen Betrug. Maduro und sein Regime haben den Rückhalt in der Gesellschaft verloren. Wir, die den Wechsel wollen, sind in der großen Mehrheit. Noch in der Nacht erklärte Präsident Maduro in einer Videobotschaft auf Twitter: Wir sind der Verfassung gerecht geworden. Wir haben die Nationalversammlung mit dem Mehrheitsvotum der Venezolaner wiedererlangt. Das Volk hat seine neuen Abgeordneten gewählt. Das ist ein gigantischer Wahlsieg. Una tremenda, gigantesca victoria electoral. Damit gewinnt Maduro die Kontrolle über das Parlament zurück, in der derzeit die Opposition eine Zweidrittelmehrheit hat. Präsident der Nationalversammlung ist der 37-jährige Oppositionspolitiker Juan Guaido, der von über 50 Staaten, unter anderem Deutschland und den USA, als Übergangspräsident von Venezuela anerkannt wird. Ab heute hat die Opposition um Guaido eine Online-Volksabstimmung anberaumt. Allerdings haben in dem südamerikanischen Land die wenigsten Menschen Internetzugang. Anders als bei den Parlamentswahlen können sich jedoch auch die rund 5 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner beteiligen, die das Land verlassen haben. Für den 12. Dezember hat Juan Guaido zum Protest auf der Straße aufgerufen. Doch es ist zu bezweifeln, dass er viele Menschen mobilisieren wird. Hört man sich auf der Straße um, glaubt kaum jemand an einen baldigen Wechsel. Die Not in dem einst reichen Land ist groß. Laut einer Studie der katholischen Universität Andrés Bello leben mehr als 90% der Menschen in Armut.
Informationen von Anne Dämmer und jetzt schauen wir in der Presseschau in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen mit Volker Hengst.
Ein Thema ist der Entwurf der Ständigen Impfkommission zur Verteilung von Corona-Impfstoffen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt: Alte, Kranke, Menschen in medizinischen und pflegerischen Berufen, Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes, Lehrer, Polizisten. Gegen diese Reihenfolge lässt sich nichts ernsthaft sagen. Unsicherheiten aber bleiben. Bestätigen sich erste Erkenntnisse, dass die Impfungen ohne große Nebenwirkungen bleiben? Und vor allem, wie viele Menschen werden sich impfen lassen? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung prognostiziert, manche, die nicht zur Gruppe der höchsten Priorität gehören, werden individuelle Gründe anführen, warum sie doch ganz oben stehen sollten. Andere werden in ihrer vermeintlichen Benachteiligung einen Beleg für die These sehen, vom System grundsätzlich diskriminiert zu werden. Und wiederum andere, die die Impfung dringend benötigen, werden sie mit dem Verweis darauf verweigern, dass sie sich für vieles eignen, doch nicht als Versuchskaninchen. Die Verteilung des Impfstoffs stellt alle auf die Probe. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen meint, mit der Möglichkeit einer Impfung wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Doch der Glaube, nun werde einfach alles wieder gut, wieder normal, ist vermutlich naiv. Verschwörerische, gesellschaftlich zersetzende Erzählungen, die während der Pandemie an Kraft gewonnen haben, werden sich jetzt wohl gegen die Anti-Corona-Medizin richten. Kommentiert wird auch der Abschlussbericht der Regierungskommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. In der Leipziger Volkszeitung heißt es, tatsächlich ist die fehlende Vertretung Ostdeutscher in Spitzenpositionen ein Problem. Sie gefährdet ihre Identifikation mit den demokratischen Institutionen und somit der Demokratie selbst. Es ist auch unter Gerechtigkeitsaspekten nicht hinnehmbar, dass etwa Führungsposten in der Justiz sogar in Ostdeutschland selbst unverändert zu beinahe 100% von Westdeutschen besetzt werden. Zwar sagen die Westdeutschen an der Stelle gern, die Herkunft sei doch egal, das sagen sie aber nur, weil sie meist die Gewinner sind. Die Märkische Oder-Zeitung beobachtet, zur Klage über mangelnden Respekt gesellt sich längst Stolz auf das, was Ostdeutsche selbst geleistet haben. Ohne die Absicherung von Tarifverträgen, Bausparvermögen und ohne nennenswertes Eigentum an Grund und Boden haben sie ihr Leben umkrempeln müssen und waren dabei mehrheitlich erfolgreich. Nun aber packt viele die Angst, man könne das Erreichte wieder verlieren. Der Osten hat Verlusterfahrungen schon gemacht. Dem Westen stehen sie möglicherweise bevor. Gerade angesichts der Umbrüche in der traditionellen Industrie sollte der Westen zusehen, dass er von den ostdeutschen Transformationserkenntnissen lernen kann.
Volker Hengst mit der Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier geht's weiter mit Fazit Kultur vom Tage und dem Thema, der IKEA-Katalog wird eingestellt. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweitzer. Ihnen eine gute Nacht. Musik